Ja, jetzt hört ihr mich hier sogar noch viel lauter. Also, stell dir doch einen Moment einmal vor, du bist engagiert, um das Ankommen des amerikanischen Präsidenten in Deutschland vorzubereiten. Also kannst du ein bisschen dich darauf einlassen, was müsstest du jetzt alles machen? Also erst einmal natürlich so ein Ablaufplan. Und dann würde man wahrscheinlich auch sehr viele Sicherheitsvorschriften einhalten müssen. Also wird das in Deutschland gemacht, dass überall, wo der Präsident auftauchen könnte, da werden dann zum Beispiel Gullydeckel verschweißt, nicht? Damit da keiner plötzlich rauskommen kann, um den Präsidenten zu schaden oder zu entführen. Dann würdest du natürlich schon am Flughafen den roten Teppich ausrollen. Und normalerweise macht man das dann so, eine Festkapelle, die Nationalhymne der Vereinigten Staaten spielt. Und dann würde wahrscheinlich auch der Bundeskanzler oder irgendeine andere wichtige Person erscheinen und demjenigen dann die Hand drücken. Und dann steigt man in irgendwelche Luxusautos und geht dann in ein Luxusrestaurant, ein Luxushotel und was weiß ich noch alles. Und dann würde man das im Detail planen. Und das muss ja nicht nur alles perfekt passen, sondern jetzt soll auch der da ankommt, dann richtig damit zufrieden sein. Also der soll ja hinterher zurückfahren nach Amerika und sagen, boah, in Deutschland, das war aber toll, das war eine gute Sache. Die haben gut auf mich aufgepasst, die haben mir ein gutes Programm geboten. Ja, und dann gab es natürlich wahrscheinlich auch noch einige politische Sachen zu besprechen. Und heute ist das ja nicht mehr ganz so wichtig wie in früheren Jahrhunderten, weil heute können die Leute auch einfach anrufen, nicht? Also der amerikanische Präsident, der kann einfach sein Telefon nehmen und kann dann in Berlin anrufen, dann können die miteinander reden. In früheren Jahrhunderten, da war das nur möglich, wenn du mit jemandem reden wolltest, dann musstest du halt dahin gehen. Naja, so ganz stimmt dieses Beispiel natürlich nicht. So wie das bei Jesus gewesen war, als er auf die Erde gekommen ist. Weil immerhin, Jesus war ja nicht Herrscher irgendeines Landes, er war ja auch erstmal noch ein kleines Baby. Also müssten wir das vielleicht eher so vergleichen wie, stell dir einmal vor, du sollst jetzt das erste neugeborene Baby des englischen Königs oder so. Ja gut, der ist jetzt schon so alt, dessen Kinder sind auch schon groß, aber stell dir mal vor, der hätte jetzt sein erstes Kind, wie wäre das? Und jetzt kannst du nachschauen, bei wirklich wichtigen Herrscherhäusern, dann ist da normalerweise immer ein ganzes Fernsehteam aufgeboten. Und dann wird die Mutter interviewt und der Vater interviewt und dann die Bilder des kleinen Babys und dann mit der Mütze auf oder so verkniffene Augen, der schaut dann etwas in die Kamera und alle feiern das und alle sind dann ganz begeistert, weil sie davon ahnen, das ist der zukünftige König. Das Beispiel stimmt jetzt auch wieder nicht ganz so sehr, weil die ja die heutigen Könige eigentlich gar keine Macht haben. Deshalb bedeutet das gar nicht so viel. Wirst du König von England? Ja, gut, du bist dann reich. Ab und zu gibt es auch mal Interviews. Die Leute halten dich für wichtig. Aber so wirklich in der Weltpolitik spielst du dann ja keine Rolle. Das war in früheren Zeiten anders. Frühere Herrscher, die haben wirklich zu entscheiden gehabt über das Wohl und Wehe ihres Landes. Die konnten über das Leben eines Menschen entscheiden und darüber, ob Krieg ist oder nicht oder wie die Wirtschaft läuft. Und so ähnlich ist das ja, als Jesus auf die Welt gekommen ist. Wir lesen das in der Bibel, dann wird gesagt, Jesus ist der neugeborene König der Juden. Das ist ja das, was gerade diese Besucher aus dem Orient dann im Kopf haben und warum sie auch nach Jerusalem kommen. Und das war damals ja ein regierender Herrscher. Es gab ja einen König in Israel, das war der Herodes, wie die Bibel uns das auch berichtet. Und da sind wir nun in der Situation, dass dann angekündigt wird, da gibt es einen neuen König. Und wie Gott das gemacht hat, diese Ankunft seines Königs von Jesus hier auf der Erde vorzubereiten, das ist wahrscheinlich ganz anders, als wir uns das so vorgestellt hätten. Na gut, erst einmal war der nicht in einem Palast geboren. Es gab auch keine Pressekonferenz, die da veranstaltet worden ist, denn das gab es damals auch schon. Also, dass dort irgendwelche Dichter eingeladen worden sind, Vertreter anderer Herrscher, die dem Kind Geschenke geben sollten, es anerkennen sollten als zukünftiger Herrscher, all das passiert nicht. Das, was eigentlich an dem Abend der Geburt geschieht, was wir in der Bibel lesen, ist dann, naja, Maria und Josef sind froh, dass sie endlich eine Unterkunft gefunden haben. Das Kind ist einigermaßen gesund geboren, auch ohne Krankenhaus, ohne Hebamme, ohne Medizin und so. Also wahnsinnig froh waren die wahrscheinlich schon allein deshalb. Und als sie dann relativ erschöpft waren und sich schlafen legen wollten, da kamen dann die Hirten. Denn die waren ja die einzigen Gäste so am Heiligabend, an dem Abend, wo Jesus geboren worden ist. Und dann vergingen einige Tage, wahrscheinlich sogar mehrere Wochen, die Maria und Josef in Bethlehem verbracht haben. Denn wir lesen ja in der Bibel, dass sie Bethlehem erst verlassen haben, nachdem sie in Jerusalem dieses Opfer gebracht haben. Und das sollte ja 40 Tage nach der Geburt sein. Also 40 Tage nach der Geburt sind sie noch in Bethlehem, gehen nach Jerusalem, wollen dann wieder zurück nach Nazareth und dann kommt ja dieser Auftrag, jetzt müsst ihr das Land verlassen, denn der Herodes will das Kind umbringen. Also ist wahrscheinlich der Besuch der Weisen aus dem Morgenland kurze Zeit vorher. Also nicht genau zu Weihnachten, aber es hat irgendwie mit Weihnachten zu tun. Und in jeder Weihnachtskrippe stehen die dann ja auch, meistens sehr dekorativ. So mit Kamelen, nicht? Und dann Kronen auf und so, ganz tolle Leute werden da beschrieben. Und die meisten Menschen heute meinen auch sicher zu wissen, dass es drei waren und Könige waren. Und die natürlich alle ganz prächtig ausgesehen haben. Ihr könnt das jetzt gleich selbst einmal überprüfen, wenn ich euch die Geschichte vorlese, was denn da genau über diese Leute geschrieben ist in der Bibel, wer das waren, was die so genau gemacht haben. Die gehörten sozusagen auch zum Begrüßungskomitee Gottes für den neugeborenen König, für seinen eigenen Sohn, den zukünftigen Herrscher Israels. So wird das ja vorgestellt. Also ich lese euch das gerade mal vor und wer da seine Bibel mit hat, kann das natürlich auch gerne mitlesen. Wir finden das im Matthäusevangelium Kapitel 2. Matthäusevangelium Kapitel 2 und zwar ab Vers 1. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, an welcher der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind und wenn ihr es gefunden habt, so lasst mich wissen, dass ich auch komme und es anbete. Und als sie das vom König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis sie ankamen und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen worden waren, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Also soweit. Soweit die Geschichte von den Königen, von den Weisen, so steht das da ja, jetzt in dieser Bibelübersetzung, also im Griechischen, das wissen ja einige von euch auch, da steht weder Könige noch so Weise, sondern dann steht da Magoi, also Magier. Wobei, was damit eigentlich gemeint ist, war Sterndeuter. Und diese Sterndeuter, wenn ihr jetzt genau aufgepasst habt, es steht eben keine genaue Zahl. Also kein Mensch weiß genau, wie viele das waren und woher sie kamen, aus dem Morgenland. Heute, wenn ihr sie in irgendwelchen Krippenfiguren seht, dann ist da meistens ein Afrikaner und dann meistens ein Europäer und je nachdem vielleicht noch ein Asiate. Du siehst ja die Hautform, Farbe. Das soll einfach symbolisieren, das sind die Vertreter aller Nicht-Israeliten, aller Leute, die halt nicht aus Israel kommen. Und irgendwie ist das ja auch wahr. Denn auf der einen Seite sind da die Hirten, das sind die Vertreter aus Israel, die zu dem Volk Gottes gehören, die schon am Abend da sind und sagen so, das ist der Bote, den Gott gesandt hat. Und jetzt kommen Leute aus einem nichtjüdischen Umfeld. Und die sind Vertreter all der übrigen Menschheit sozusagen. Von daher ist die Darstellung ja nicht vollkommen falsch, auch wenn wir nichts genau von drei wissen, auch wenn wir nicht genau wissen, dass sie Melchior, Kaspar und Balthasar hießen. Also so kann man das ja manchmal lesen, nicht? Melchior, Kaspar, Balthasar. Und übrigens, wenn ihr sie heute besuchen wollt, das könnt ihr nämlich, also zumindest wenn ihr daran glaubt, weil die Überreste der heiligen drei Könige liegen nämlich heute in Köln, also in Deutschland. Ja, das ist ja spannend, nicht? Also die waren aus dem Orient gekommen und sind heute in Köln begraben. Nämlich in Köln kannst du sehen, im Domschatz, im Kölner Dom, da ist so ein ziemlich großer Behälter aus Gold und da ist auch draußen die Geschichte Jesu mit dran. Und da drin sollen die Knochen dieser heiligen drei Könige sein. Ja, also so ganz sicher bin ich mir da nicht, denn der Weg, wie sie da hingekommen sein sollen, ist ziemlich verzwickt und vielleicht sind auch ganz andere Knochen drin, ist ja nicht so wichtig. Aber immerhin, wir merken, also den Deutschen war das schon immer ganz wichtig, hier diese heiligen drei Könige, die Vertreter von den Nichtjuden, die da an der Krippe Jesu sind, die kommen dahin. Also höchstwahrscheinlich waren es, auch keine Deutschen, ist ja klar, nicht? Und Morgenland, das wisst ihr ja, Morgenland ist also alles, was von Israel aus Richtung Osten ist. Beim Osten geht die Sonne auf und das nannte man als Morgenland, also östlich von Israel. Und wenn ihr dann weitergeht, dann gab es eine Region, die damals ganz besonders bekannt und berühmt war für so die besten Sterndeuter, die besten Zukunftsdeuter. Und das waren die Chaldeer. Finden wir ja schon im Alten Testament, auch im Buch Daniel, nicht? Da ist der Nebukadnezar und er ruft dann die Chaldeer, die sollen das deuten, können sie dann auch nicht. Und unter diesen Chaldeern verstand man die Leute, die im heutigen Iran leben. Also man sprach auch von den Persern, nicht? Also Persien, das war das Land. Und diese Leute, interessanterweise, waren damals zu einem großen Teil Menschen, die schon an einen Gott glaubten. Also es gab ja damals in Persien den sogenannten Zoroastrismus, das war eine relativ neue Religion damals, heute ist es natürlich uralt. Und diese Leute hatten schon diese Erkenntnis gehabt, eigentlich wenn es Gott gibt, dann muss das einer sein. Sodass so ganz viele verschiedene, die man sich jetzt so vorstellt, ausmalt, dass das sein könnte, das können sie sich nicht vorstellen, fanden sie auch als unlogisch, unverständlich. Und diese Leute, also scheinbar gelehrte Leute, die sich darauf spezialisiert hatten, die Sterne zu deuten, die Zukunft vorherzusagen, die hatten sich aus irgendeinem Grund jetzt intensiv mit etwas am Himmel beschäftigt, von dem wir nicht genau wissen, was das war. Denn hier wird einfach erwähnt, ein Stern. Wobei, wenn ihr den Begriff dort lest, dann kann das irgendein Himmelskörper sein. Also das muss jetzt nicht ein Stern sein, wie wir uns den heute vorstellen. Also irgendeine Sonne weit im Universum, höchstwahrscheinlich nicht, sondern Sterne bezeichnete man damals auch Sternschnuppen zum Beispiel. Also das heißt kleine Meteoritenklumpen, die in die Erdatmosphäre eintreten und da, wo sie eintreten, dann verglühen sie. Und jetzt gab es natürlich in den letzten 2000 Jahren viele Versuche zu deuten, ja, was haben diese Sterndeuter, von denen wir halt nicht genau wissen, wie viele es waren, dort in Persien beobachtet? Warum haben die sich auf den Weg nach Israel gemacht? Und ganz viele der Deutungen, irgendwie bleiben die, sind die unbefriedigend, finde ich jetzt. Also manche sagen, das sei so eine Konjunktion, das heißt so, das hat mit den Planeten in unserem Sonnensystem zusammen und da soll der Jupiter eine Rolle gespielt haben und noch Saturn und andere Sterne sollen eine Rolle gespielt haben. Und das eine soll der Stern sein, der für Israel stand, so als Symbol, und der andere Stern soll der sein, der ein Herrschaftsstern gewesen war. Und weil die beiden sich getroffen haben, deshalb haben sie dann gesagt, das soll jetzt der neue König der Juden sein. Wäre theoretisch möglich. Aber jetzt stellt euch mal vor, wie soll diese Konjunktion genau anzeigen, in welchem Haus Jesus geboren ist? Weil das erscheint einmal und dann ist es weg, das kommt nicht wieder, weil die Planeten sich ja nicht wieder kreuzen. Also das heißt, und wenn, jetzt versucht man nach irgendeinem Himmelskörper, den wir beobachten können, eine Stadt oder sogar noch ein Haus lokalisieren zu können. Also du kannst es ja einfacher einmal machen. Heute Abend, wenn es sternklar ist, versuchst du nach dem Mond, den können wir immerhin relativ deutlich sehen, der bewegt sich ja sogar noch ein bisschen, versuch mal nach dem Mond herauszufinden, über welchem Haus der Mond stehen geblieben ist. Ich vermute, du wirst die ganze Nacht zu tun haben. Also erstmal, weil der Mond sich bewegt, das heißt, ist er jetzt genau hier oder ist er da 200 Meter da oder 3 Kilometer in diese Richtung? Das kann man gar nicht so genau feststellen. Hier war das irgendein Sternphänomen, nachdem diese Weisen ganz genau feststellen konnten, wo das Haus war. Denn da steht ja, nachdem sie Jerusalem verlassen hatten, dann erschien ihnen der Stern und er blieb über diesem Haus stehen, sodass sie wussten, hier ist das. Also deshalb irgendwie so ganz überzeugend ist das für mich nicht. So eine Sternschnuppe auch nicht, weil die erscheint ja nur einmal. Ne? Sternschnuppen, wisst ihr, zack, die sind da und ein paar Minuten später oder Sekunden später sind sie verloschen. Du siehst sie nicht mehr. Hier ist ja irgendein dauerhaftes Phänomen, irgendetwas, was am Himmel ist, was für sie sehr beeindruckend sein muss, was aber ihnen auch ein ganz deutliches Zeichen gibt, da ist Jesus geboren. Da ist dieser zukünftige König der Juden geboren. Manche Ausleger, und diese Idee scheint mir gar nicht so weit hergeholt zu sein, erinnern dann ans Alte Testament. Denn da hatte doch schon das Volk Israel, wurde geleitet in der Zeit der Wüstenwanderung, nur immerhin 40 Jahre lang, von einer Wolkensäule und einer Feuersäule. Und die war deutlich erkennbar. Und dann wussten sie auch genauso, zack, in die Richtung sollen wir jetzt ziehen und da ist Schluss. Und nachdem Israel in das Land angekommen war, da war keine Feuersäule mehr da, da war auch keine Wolkensäule mehr da. Vielleicht war das so irgendein Phänomen, was sie sehen konnten, was man relativ genau lokalisieren konnte. Man wusste, das ist genau hier, an dieser Stelle, da ist das Haus, in dem sollen wir anbeten. Auf jeden Fall, die haben sich damit beschäftigt. Wir wissen jetzt auch nicht genau, ob die ständig solch einem Job nachgegangen sind. Also haben die ständig die Sterne beobachtet und immer, wo sie meinten, da sei jetzt ein wichtiges Ereignis, dann reisten sie in das Land, um da zu sehen, was da stattfand. Keine Ahnung. Die hätten doch auch in Persien bleiben können. Hätten sagen können, okay, schön, es wird in Israel ein neuer König geboren, es werden immer wieder neue Könige geboren. Warum sollen wir denn jetzt überhaupt nach Israel reisen? Das bedeutete für sie ja eine Wochen, wenn nicht monatelange Reise dahin zu kommen. Wieso? Was hatten sie genau damit verbunden? Und das wird uns in der Bibel nicht gesagt. Wir können nur den Eindruck haben, dass Gott ihnen das innerlich so aufs Herz gelegt hat, dass sie meinten, so jetzt müssen wir auch dahin gehen. Und wo Israel lag, ja, das wussten sie auch so ungefähr. Und dann sind sie in Jerusalem angekommen, weil das ja die Hauptstadt war. Und was würde man jetzt machen? Wenn du rausbekommen würdest, dir würde jemand sagen, es ist der neue König von England geboren. Du wirst jetzt nicht genau wo und wie, ja, dann würden die meisten von uns doch auch erstmal nach London reisen, nicht? Und dann in den Buckingham Palace und da würden wir denken, also hier, da ist der König, der jetzige König, nicht? Und da muss wahrscheinlich auch das Kind sein. Umso mehr waren die überrascht und auch der Herodes war überrascht. Denn der Herodes war zwischenzeitlich ein alter Mann und seine Frauen, er hatte gleich mehrere, waren auch schon relativ alt und er wusste gar nichts davon, dass ihm ein Kind geboren ist. Da kommen also Leute. Also stell dir wieder vor, du bist heute Nachmittag zu Hause, klingelt jemand und sagt, ich will dir gratulieren zu deinem neugeborenen Kind. Und dann denkst du, ja, wieso? Bei uns ist gar kein Kind neugeboren. Was wollt ihr hier? Und das hat aber den Herodes so ein bisschen schon in Panik gebracht, weil er nämlich irgendwie doch an die Macht oder an die Informationskraft der Sterne geglaubt hat. Sonst wäre ihm das ja total egal. Dann würde er sagen, ja, lasst diese Weisen aus Persien kommen, ist mir eigentlich egal. Wenn die meinen, da ist irgendein König, schaut euch um, bei uns ist kein neues Baby geboren. Und ja, dann hätte sie sich darauf belassen. Aber scheinbar glaubte Herodes daran, dass die Sterne eine zuverlässige Informationsquelle seien. Was übrigens damals gar nicht selten war. Viele Menschen in der damaligen Zeit glaubten daran, dass die Sternkonstellationen wichtige Informationen über ihre Charakter, ihre Persönlichkeit, über Kriegszüge, wichtige Ereignisse, Geburten, Herrscher und so weiter geben konnten. Wir wissen das zum Beispiel, dass der Nero, wichtiger Kaiser im Römischen Reich, nach Jesus, aber in der Zeit der frühen Christen, der hatte dann, da hatten die Sterndeuter ihm gesagt, dass bald ein wichtiger Herrscher in Rom sterben würde. Und jetzt hat er wirklich dran geglaubt, war aber vollkommen verängstigt, dass er sterben könnte. Also was hat dann der Nero gemacht? Der hat einige andere wichtige Adlige, römische Adlige, umbringen lassen. Weil jetzt sind die Sterne zufrieden, jetzt ist das alles erfüllt, jetzt bin ich sicher. Jetzt kann mir nichts passieren. Da merken wir tragisch, nicht, dieser Sternenglaube, zumindest für die anderen Adligen in Rom. Nicht? Denn die hatten jetzt Pech gehabt, also sie mussten dran glauben. Ja, weil viele dieser Sterninformationen sind ja nicht ganz so deutlich und ganz so exakt. Und wenn dann steht eben ein wichtiger Herrscher, naja, welcher das jetzt ist und wann der genau stirbt und wie er heißt und so, ja, das ist dann nicht ganz so klar. Das war dann so ein bisschen schwammig. Aber so glaubte man damals, dass wenn etwas Besonderes passiert, dass man das auch aus den Sternen herauslesen könnte. Allerdings, in Israel war das größtenteils anders. Denn so lesen wir ja schon im biblischen Schöpfungsbericht, im Gegensatz zu den Völkern der ganzen Umwelt, dass man den Sternen und Planeten keine besonderen göttlichen Eigenschaften und auch keine direkte Auswirkung auf das Schicksal oder den Charakter der Menschen zusprach. Denn lesen wir zum Beispiel in den altorientalischen Schöpfungsmythen oder bei den alten Ägyptern, die meinten ja, dass der Pharao sei ein Sohn der Götter, und zwar von welchem Gott? Von dem Gott der Sonne. Die Sonne ist Gott, weil die gibt das Leben und den Tod und so weiter, und jetzt der Pharao ein Sohn der Sonne, ein Sohn Gottes. Deshalb haben wir heute auch die ganzen Namen, nicht? Jupiter, Mars, Venus und so weiter, das dürfte ja vielen bekannt sein. Das sind die Namen von Planeten und gleichzeitig die Namen von griechischen und römischen Göttern. Weil man sagte, diese Götter, die sind ganz eng verbunden mit diesen Planeten. Manche gingen sogar davon aus, diese Planeten sind die Götter, die bewegen sich dann eben über den Horizont, da kann man sehen, was sie tun. Und deshalb haben sie Einfluss auf das Leben der Menschen. Und das ist beim Schöpfungsbericht der Bibel ja viel pragmatischer beschrieben. Da stehen die Sterne und die Sonne und der Mond, die sind geschaffen, um Licht zu geben, um die Größe Gottes zu zeigen, dass Gott so groß ist, dass er in der Weite des Universums solche Sterne und Planeten schaffen kann. Und dann steht darin allerdings auch, sie sind dafür da, um Zeichen, Zeiten und Stunden festzulegen. Und das machen wir heute auch. Unser Kalender ist ein Sonnenkalender, nicht? Also wir rechnen nicht einfach irgendwie, sondern nach dem Lauf der Erde um die Sonne, und damit haben wir die 365 Tage und so, also damit berechnen wir unsere Zeit. Das wollte Gott scheinbar da hineinlegen, bei Sonne und Mond. Die Israeliten machen das ja bis heute nach dem Mond. Kann man auch machen, läuft ein bisschen anders heraus, aber so macht man das. Und dann wurde ja gesagt, dass auch bestimmte Zeiten festgelegt werden dadurch. Und trotzdem wird im Alten Testament verboten, mehrfach verboten, du sollst nicht zu Zeichendeutern gehen. Und Zeichendeuter waren Leute, die in Opfer schauen, also das heißt im inneren Organ der Opfertiere, oder in dem Sternbeobachtung, die dadurch versuchen, Schlüsse auf das Schicksal der Menschen zu ziehen. Das solltest du nicht tun, wurde im Alten Testament verboten, diese Zeichen anzuschauen. Und doch hat Gott ja immer wieder auch solche Zeichen gebraucht am Himmel. Also hier sehen wir das einmal. Da, wo Jesus geboren wird, ist dieser ominöse Himmelskörper, dem die Weisen aus dem Morgenland nachgehen und dann genau da ankommen, wo Jesus geboren ist. Und dann lesen wir ja sowohl in der Offenbarung als auch im weiteren Verlauf des Matthäusevangeliums, wenn Jesus dann ein zweites Mal kommen wird, dann werden Sterne vom Himmel fallen, steht da zum Beispiel. Oder der Himmel wird sich verdüstern oder so. Also dann wird es auch irgendwelche Zeichen am Himmel geben, die den Leuten ganz deutlich machen, so jetzt ist es soweit. Also obwohl Gott sagt, an sich braucht ihr vor den Sternen keine Bedenken haben, ihr müsst auch nicht sehr darauf achten, ihr sollt da nicht viel die Zeichen deuten. Trotzdem benutzt Gott diese Planeten und diese Sterne, um dann etwas auszudrücken, was die Menschen erkennen können und hier scheinbar sogar die Leute aus anderen Ländern erkannt haben, die ja gar keine Juden waren, die auch die Bibel nicht hatten, und trotzdem war ihnen deutlich geworden, hier ist etwas außerordentlich Wichtiges passiert. Also insofern, wenn wir uns heute mit Sternen beschäftigen, sollten wir nicht nur denken, ach, irgendwelche Brocken, die im Himmel herumschwirren, sondern sie sollten uns, genauso wie das in der Bibel steht, etwas von der Größe und der Weite, der beeindruckenden Macht Gottes vor Augen führen. Und jeder, der sich diese Weite des Universums mal vor Augen führt, der muss sich tatsächlich klein vorkommen. Da muss ich denken, hey, was ist unsere kleine Erde für ein Stecknadelkopf in den Weiten des Universums? Wie unbedeutend ist das alles? Und natürlich umso mehr wir selbst auch. Und wie großartig ist es dann, dass Gott diesen kleinen, unbedeutenden Planeten für sich entdeckt hat, für sich gebraucht hat, geschaffen hat, wir darauf leben dürfen und Gott, wir in den Augen Gottes dann wichtig sind. Und dass wir daran denken, doch auch diese Sterne, die Sachen an den Sternen und Planeten, die kann Gott gebrauchen, uns was auszudrücken, ohne dass wir jetzt anfangen, da zu sehr herumzuspekulieren. Denn wir merken, das kann auch ganz böse enden, wie bei Nero, nicht, dass man dann jetzt meint, irgendwo etwas entdeckt zu haben und dann will man dem nachhelfen oder das noch verändern oder so und schadet damit anderen Leuten oder sich selbst oder meint, sein eigenes Schicksal sei jetzt eingeengt. Man sieht nicht mehr seine eigene Verantwortung in seinen Entscheidungen, sondern das haben die Sterne so gesagt. Ich bin halt so, ich muss auch so bleiben. Das wird daraus nicht abgeleitet. Wenn ich diese Weisen noch etwas länger mir vor Augen führe, dann muss ich sagen, die waren einerseits scheinbar relativ intelligent. Also die sind auf diese Idee gekommen, andere waren das nicht. Zweitens, sie waren relativ wohlhabend. Denn wenn man einem kleinen Kind, was man besucht, Geschenke gibt, die geradezu königlich sind, dann muss man ja auch das Geld dafür haben, die erstmal anzuschaffen. Also Gold, Weihrauch und Myrrhe, das war normalerweise nicht das, was man so zu Hause liegen gehabt hat. Sondern Weihrauch und Myrrhe, das wurde im Tempel gebraucht. Also Weihrauch ja zur Ehre Gottes, das ist ja so ein Baumharz, was man speziell zubereitet. Das wurde dann verbrannt, macht man bis heute in der katholischen Kirche auch noch, so zur Ehre Gottes. Und Myrrhe benutzte man zum Beispiel zum Einbalsamieren von Leichen. War aber auch etwas Kostbares als Kraut. Und das hat man meistens verarbeitet mit Öl und so weiter. Naja, und Gold wissen wir alle sowieso wertvoll. Und hier haben sie das bekommen. Und also hat Jesus das bekommen, beziehungsweise die Eltern haben es ja für ihn aufgehoben. Das waren königliche Geschenke, ganz wertvolle Geschenke. Und von daher, die müssen auch reich gewesen sein, indem sie das weitergegeben haben. Aber auf der anderen Seite scheinen sie mir auch irgendwie ein bisschen einfältig gewesen zu sein. Also einfältig in diesem Sinne, dass sie dem Herodes seine Lüge überhaupt so einfach geglaubt haben. Die hätten noch ein bisschen klug sein können und wissen können, ein König, dem man jetzt ein Neugeborenes vor die Füße setzt und sagt, der wird dich aber ablösen, der wird dein Nachfolger werden, dass ein König das natürlich nicht auf sich beruhen lässt und dass das bloße Heuchelei ist, wenn der sagt, sagt mir doch, wo dieser König geboren ist, ich will hingehen, ihn anzubeten. Der wird doch nicht hingehen, ihn anzubeten. Das hätte doch jeder vernünftig wissen müssen. Also wärest du damals zu irgendeinem anderen König gegangen, meinetwegen auch zum römischen. Wärst du zum römischen Kaiser gegangen, Augustus, und hättest gesagt, ja, also da hier in der Nachbarschaft, da ist jetzt ein neues Baby geboren und das wird dein Nachfolger. Ja, der hätte das wahrscheinlich ähnlich gemacht wie der Herodes. Oder ähnlich wie der Nero. Ich sag, gleich mal ein paar Leute umbringen und dann ist das wieder geregelt. Dann, denn die Sterne sagen ja nur, dass der geboren ist. Dass der erwachsen wird, sagen die Sterne ja nicht. Da kann ich ja noch eingreifen. Dann kann das mit den Sternen passen, aber zack, bringe ich sie um. Also, dass die da nicht drauf gekommen sind, scheint, sie waren ein bisschen einfältig, was ja bei manchen Wissenschaftlern so der Fall ist. Nicht? Die sind dann in ihrem Labor, beschäftigen sich ganz genau damit, wie aber die große, weite Welt läuft, merken sie nicht. So sagt man ja auch, dass viele von denen, die beteiligt waren an der Entwicklung der ersten Atombombe, waren ganz begeistert, boah, super toll, was haben wir da gefunden, Atomspaltung und so. Aber die haben sich nie vorstellen können, dass man das mal auf Menschen wirft und dass dann zigtausend Menschen umkommen. Nee, wieso das macht man damit? Mit Atomspaltung? Wieso? Wir haben gedacht, das läuft alles ganz super. Ja, so sind manche Leute, die forschen an irgendetwas und stellen sich nicht vor, wie die Welt um uns herum läuft und dass manche Sachen eben auch total ausgenutzt und missbraucht werden. Und so sind diese Sterndeuter auch. Und weil Gott das scheinbar mir gemerkt hat, sagt er ihm dann noch, also passt auf, wenn ihr zurückreist in euer Land, das war ja so ein Traum, den sie bekommen haben, dann sollt ihr nicht nach Jerusalem zurück. Das war übrigens gar nicht so einfach, wie wir uns das heute vorstellen. Denn Jerusalem und Bethlehem lagen gerade mal 15 Kilometer auseinander. Und der einzige größere Weg von Bethlehem heraus aus dem kleinen Dorf war nach Jerusalem. Also wenn du jetzt nicht nach Jerusalem wolltest, musst du dich sehr bemühen. Und da sie Richtung Osten wollten, mussten sie sowieso über Jerusalem. Also wenn sie das jetzt nicht getan haben, mussten sie mitten durch die Wüste nach Hebron und dann ans Mittelmeer und am Mittelmeer Richtung Norden und dann eben über den See Genezareth wieder nach Syrien und dann nach, das war ein riesiger Umweg, unbequemer. Aber scheinbar haben sie es getan. Wir lesen, dass sie ja nicht nach Jerusalem zurückgegangen sind. Und danach lesen wir, dass dann der Herodes gekommen ist, um diese Prophezeiung der Sterne wieder gerade zu biegen und den neugeborenen König zu töten. Naja, so ähnlich wie der Nero, nicht? Dann andere getötet hat, um selbst nicht sterben zu müssen. Ja, wenn wir uns das Ganze anschauen, dann merken wir, die Vorbereitung Gottes für seinen Sohn lief anders, als wir das heute üblicherweise kennen oder als wir das auch selbst machen würden. Und auf der einen Seite ist das ja, finde ich, eine ganz wertvolle und wichtige Bestätigung. Wenn Jesus 30 Jahre später aufgestanden ist und dann angefangen hatte zu predigen, dann haben die Leute natürlich mit Recht die Frage gestellt, ja, wieso tritt der jetzt auf und tut so, als ob er der Messias ist? Das hat er ja getan, nicht? Als er da in Nazareth seine erste Predigt gehalten hat, dann war das ja genau so. Wieso tritt der auf? Das ist doch einfach nur der Sohn von Josef. Und wahrscheinlich selbst Maria und Josef hätten irgendwie nach 30 Jahren angefangen zu zweifeln, wie war das noch genau damals? Und deshalb hat Gott dann einige Zeugen eingesetzt in der damaligen Zeit, unabhängig voneinander hat er sie berufen, aus ganz unterschiedlichem Hintergrund, die sagen sollten, dieser Jesus, der da geboren ist, ist kein normales Kind, sondern dieser Jesus, der da geboren ist, der ist auf unverständliche, übernatürliche Art und Weise hier auf die Erde gekommen, da muss mehr dahinter stecken. Und deshalb konnte ein Matthäus das auch aufschreiben. Also dieser Matthäus war einer der Jünger Jesu, der kannte also die Familie Jesu gut, der hatte auch mit der Maria gesprochen, denn die lebte damals ja auch noch. Und die hat sich dann erinnert, als Jesus aufgetreten ist, hat sich erinnert, ja, damals, das war doch so, genau, da sind doch diese Leute vorbeigekommen vor 30 Jahren. Und die haben doch auch anerkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und da waren die Hirten. Und dann waren ja noch Simeon und Hanna im Tempel, die waren auch noch da. Und danach passierte eben erst lange Zeit einmal nichts. Also Gott hat seinen Messias, den er berufen hat, in ganz besonderer Art und Weise beglaubigt. Eigentlich lief das bei Jesus ja auch anders als bei anderen großen Religionsgründern, die wir kennen. Also kennen wir das beispielsweise bei Buddha. Ja, der ist geboren in einem Königshaushalt, nicht? Einem nordindischen König, und da war er der Prinz und ist da aufgewachsen. Ja, dann war die Sache schon mal ziemlich klar. Oder bei Mohammed wissen wir, ja, der war gegen Ende seines Lebens eben ein Herrscher über ein ganzes Land. Militärisch, wirtschaftlich, politisch, alles Mögliche war der Herrscher da. Bei Jesus war das ja nicht. Jesus war eigentlich das Leben lang ein äußerlich gesehen einfacher Prediger, der herumgezogen ist und Menschen geheilt hat. Das war schon ein bisschen spektakulär. Aber der hatte keine offizielle Stellung inne. Der bedeutete in der Welt relativ nichts. Und deshalb war es aus Sicht Gottes wahrscheinlich noch umso mehr notwendig, da so ein etwas Beglaubigung hineinzulegen. Zu sagen, das ist eben nicht nur ein normaler Prediger, sondern das ist jemand ganz Besonderes. Und deshalb beauftrage ich diese Weisen aus Persien, dahin zu kommen und das eben zu beglaubigen. Und übrigens, diese persischen Gelehrten, die ja gekommen sind, die haben dazu beigetragen, dass die Geburtskirche, die wir heute in Bethlehem sehen können, dass die noch erhalten ist. Denn da wurden draußen, hat man bei der Geburtskirche, diese Weisen aus dem Morgenland dran gemalt. Also früher, nicht heute. Nicht? Früher hat man die dran gemalt. Und als dann die Perser kamen, die damals ja noch keine Christen waren, und das ganze Land erobert und platt gemacht haben, dann sahen sie da diese Weisen aus dem Morgenland, haben gesagt, nee, das sind unsere Leute, diese Kirche bleibt stehen. Deshalb ist die Geburtskirche eben die älteste noch erhaltene Kirche in Israel, weil die Perser, die dann später gekommen sind, das dann wiedererkannt haben. Ich glaube, wenn wir diese Geschichte lesen von den Weisen aus dem Morgenland, dann kann sie dazu führen, dass wir Gott mehr Vertrauen schenken. Also dass wir merken, das, was Gott gesagt hat, müssen wir nicht einfach blind glauben, sondern da hat er auch Leute berufen, die das bezeugen. Und zwar ganz unterschiedliche. Glücklicherweise nicht nur ein Zeuge, der sagt, die Geburt Jesu war was Besonderes. Sondern da gab es gleich mehrere. Und welche davon waren diese Weisen aus dem Morgenland, die ja nicht mal die Bibel hatten, von denen man jetzt nicht vorwerfen kann, ihr musstet das ja sagen, weil ihr ja gute Juden wart oder so etwas. Nein, sondern die hatten damit eigentlich gar nichts zu tun und Gott hat sie berufen. Eine andere Sache, die wir dabei ebenfalls noch rauslesen sollten oder können, ist, dass Gott manchmal ganz anders handelt, als wir uns das vorstellen und manchmal ganz anders handelt, als wir das für irgendwie logisch oder stimmig ansehen. Weil wir können ja als Christen manchmal auch in der Gefahr sein, uns vorzustellen, naja, jetzt müsste Gott doch genau so und so handeln, in meinem Leben zum Beispiel. Oder so müsste Gott handeln in dem Staat, in der Politik. Also manches Mal sind wir geneigt, oder ich bin zumindest geneigt, Gott gute Vorschläge zu unterbreiten, wie er zum Beispiel den Ukraine-Krieg beenden könnte. Oder wie er die Politik in Deutschland verändern könnte. Oder das Leben von dem oder jenem, was er da jetzt machen könnte, um einzugreifen. Und dabei sollten wir immer daran denken, unsere Pläne und Vorstellungen können durchaus gut sein, aber Gott hat da immer noch eine ganz andere Perspektive und handelt vollkommen überraschend, andersartig, als wir uns das vorstellen. Und so ist es ja auch andersartig zur Geburt eines neuen Königs oder sogar des Sohnes Gottes, ein paar Hirten und dann nicht jüdische Weise aus einem ganz anderen Land herzuholen, die das beglaubigen sollten. Also wir sind daran gewöhnt, weil wir die Geschichte so oft gelesen haben. Aber eigentlich, und deshalb habe ich euch zu Anfang die Frage gestellt, was würdet ihr denn jetzt tun, wenn ihr wüsstet, ihr sollt die Ankunft des amerikanischen Präsidenten vorbereiten? Oder die Feier zur Geburt eines Thronfolgers, irgendeines wichtigen Herrschers, sollt ihr vorbereiten. Ich glaube, auf solch eine Idee wären wir wahrscheinlich nicht gekommen, sondern wir würden das irgendwie anders planen und Gott hat diesen Weg gewählt. Und wir wissen nicht in allen Details, warum er den gewählt hat, aber es hat zumindest funktioniert. Und es hat so gut funktioniert, dass wir uns heute auch noch 2000 Jahre später darauf berufen und daran erinnern. Und das kann auch etwas sein, was uns herausfordert, nicht nur, dass wir merken, Gott ist glaubwürdig und Gott hat Zeugen herangezogen, sondern das kann uns auch herausfordern, offen zu sein für Führungen Gottes im privaten eigenen Leben. Oder wenn wir beten, dann ist mal beim Gebet belassen und sagen, Herr Jesus, löst du dieses Problem. Ich weiß da auch nicht, wie das weitergehen soll, aber dass wir nicht Gott Vorschriften machen, wie er das zu tun hat. Denn ganz häufig führt es ja dazu, dass wir dann später enttäuscht sind, weil Gott sich nicht an unsere Vorschläge gehalten hat. Dass wir uns jetzt denken, also der müsste jetzt unbedingt gesund werden. Nicht? Also mein Plan ist, der müsste noch richtig gesund werden. Also manche Leute in der Kirchengeschichte, denen hätte ich ein deutlich längeres Leben gewünscht. Und auch bei dem Paulus in der Bibel. Ja, warum wird er jetzt von dem Herodes, nicht, also dem, der da unter anderem auch andere umgebracht hat, warum wurde der Paulus in der Verfolgung von dem, nicht Herodes, von dem Nero getötet? Der hätte noch länger leben können. Warum musste der so früh sterben? Und manche andere Leute in der Kirchengeschichte auch. Aber dass wir dann am Ende sehen, ja, wir wissen das halt nicht ganz genau. Vielleicht können wir es auch gar nicht ganz genau wissen. Sondern hier braucht es irgendwie das Vertrauen darauf, dass Gott auf andersartige Art und Weise wirkt, die uns nicht immer logisch erscheint. Und die Herausforderung für uns besteht nicht darin, jeden einzelnen Schritt Gottes schon vorzudenken oder vorzubereiten oder abzusegnen, sondern dieses Vertrauen zu haben, so wie Gott es macht, ist es gut, selbst dann trotzdem aktiv zu sein, also nicht nur so ein Fatalismus, also lass ich mal auf mich zukommen, sondern ja, ich mache etwas, so gut ich es weiß und so gut ich es mir vorstellen kann und ich bete darum, dass Gott mir die Weisheit gibt, wie den Weisen damals das Richtige zu tun, an dem richtigen Ort zu sein, die richtigen Leute zu treffen, das Richtige zu sagen, die Zeit richtig einzusetzen, so wie die Weisen das getan haben. Aber ich höre dann eben auch darauf, wie er im Leben führt. Ich gehe nicht nur nach dem, was in der Gesellschaft gerade üblich ist. Also wenn du so alt bist, macht man das und wenn du so alt bist, macht man das und wenn du den Job hast, macht man das. Ja, das kann schon in Ordnung sein. Aber wie wir hier sehen, Gott führt manchmal total anders. Da kommen Leute aus einem fremden Land, ohne dass sie irgendwas davon haben, verschenken sogar noch Sachen, nehmen viel Mühe auf sich, also irgendwie merken, Gott führt mich dahin und er gebraucht das. Und so sei offen für das, wo Gott dich im nächsten Jahr führen will. Versuch Gott nicht zu viel Vorschriften zu machen, wie er zu handeln hat, wie es dir logisch erscheint, wie du meinst, dass es laufen müsse. Denn in den meisten Fällen gehen wir doch davon aus, dass Gott klüger ist als du und als ich und dass manchmal Gottes Wege dann schon am richtigen Ziel ankommen, wie wir das ja merken hier bei der Geburt Jesu, aber dass er andere Wege einschlägt als die, die uns logisch erscheinen oder die in der Gesellschaft üblich sind, wo nur alle Leute denken, das müsse da so laufen. Ja, an der Stelle bete ich auch gerne noch mit euch und bitte Gott um seinen Segen. Ich bete.